NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. Juni 1974. Der Todestag des französischen Komponisten Darius Milhaud.
Darius Milhaud, who was my teacher, and he was the greatest influence on me.
Milhaud war mein Lehrer und hat mich auf klassischem Gebiet am meisten beeinflusst. Er war ein großartiger Mensch und viele meiner Freunde kamen zu ihm. Als zum ersten Mal so viele Jazzmusiker erschienen, schlug Milhaud die Hände über dem Kopf zusammen. Dann sagte er aber, von mir aus können Sie hier Kontrapunkt lernen und für Ihre Musik nutzen. Er hat unseren Horizont erweitert und so viel unterschiedliche Musik nahegebracht.
So much other music.
Dave Brubeck spielt seinen Titel The Duke, eine Hommage an Duke Ellington. Aber das Stück mit den seekranken Rhythmen ist auch eine Verneigung vor seinem klassischen Lehrer am Mills College in Oakland, Kalifornien. Duke Ellington meets Darius Milhaud, so lautete der ursprüngliche Titel. Nicht viele zeitgenössische Komponisten erfreuten sich dieser Beliebtheit bei den Kollegen vom Jazz. Aber die wenigsten waren auch so offen und ohne Scheuklappen wie Milhaud, das Chamäleon in der Musik des 20. Jahrhunderts. Anders als für Dave Brubeck war der Jazz für den jungen Milhaud ein Befreiungsschlag aus miefigen Verhältnissen. Das neue Lebensgefühl einer Generation, die über die dekadente Kunst vor dem Ersten Weltkrieg spottete und die europäische Zivilisation durch archaische Rituale herausforderte.
Sobald ich aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt war, arbeitete ich mit dem Maler Fernand Léger und dem Dichter Blaise Sandrin an einem neuen Ballett.
Berichtet Milhaud in seiner Autobiografie über das Jahr 1923.
Sandrin wählte als Thema die Erschaffung der Welt und ließ sich von afrikanischen Volksmythen inspirieren. Léger lehnte sich an die primitive Kunst der Schwarzen an. Und ich konnte endlich Elemente des Jazz benutzen, um eine archaische Atmosphäre zu beschwören. Das Orchester mit 18 Soloinstrumenten entsprach den Bands, die ich in Harlem gehört hatte.
Das Ballett La Création du Monde, hier in einer Aufnahme von 1932 mit dem Komponisten am Pult, machte Milhaud über Nacht berühmt. Die Uraufführung geriet zum Skandal, für Milhaud die Folge eines engstirnigen Kunstbegriffs.
Diese Entrüstung galt weniger dem Werk als der Tatsache, dass es Jazz war. Der Jazz gehörte nach Ansicht des Publikums ins Restaurant oder ins Tanzlokal, aber nicht in den Konzertsaal oder die Oper.
Milhaud hat viele Dinge in den Kulturtempel geholt, die nach Meinung der Bildungsbürger nicht hineingehörten. Einmal vertonte er sogar Kataloge für Landmaschinen, wobei ein Sopran die Segnungen von Heuwändern und Pflügen preist. Für Milhaud war das Komponieren kein heiliger Akt, sondern ein Beruf wie jeder andere. Ihm wurde das Alltägliche zum Gegenstand der Kunst, so wie umgekehrt die Kunst alltäglich wurde. In seiner Kammeroper Les Malheurs d'Orphée mutiert Orpheus zu einer Art Heilpraktiker in der Camargue, einer Landschaft, die dem Komponisten vertrauter war als das griechische Thrakien. Blenden wir uns deshalb aus dem Paris der wilden Zwanziger in Milhauds Heimat, die Provence, wo er 1892 geboren wurde.
Ich stamme aus Aix. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Auto dorthin komme, fühle ich immer diesen kleinen warmen Stich im Herzen, wie man ihn nur beim Wiedersehen mit einem geliebten Menschen oder einer geliebten Landschaft empfindet. Ich hatte nicht nur eine glückliche Kindheit, sondern auch ein glückliches Leben. Ich hatte wunderbare, hilfsbereite Eltern, die mich immer unterstützt haben. Und wenn ich im Laufe meines Lebens kleine Probleme mit meiner Gesundheit hatte, das zählt nicht. Was mein Leben erhellt hat, war das Glück.
Seit den 30er Jahren war Mio durch ein arthritisches Rheumaleiden an den Rollstuhl gefesselt. Dennoch empfand er sich als glücklichen Menschen, dessen Wurzeln eine behütete Kindheit waren.
Mein Vater war Direktor einer Exportfirma für Mandeln. Morgens im Halbschlaf konnte ich die Unterhaltung der Männer hören und, alles beherrschend, die Rufe der Kutscher, die auf Provençalisch fluchten. Ganz verschieden waren die Geräusche, die ich vom Südzimmer hörte. Das Murmeln von Gesprächen und Fetzen von Gesang mischten sich mit dem einförmigen Gesumme der Sortiermaschinen für die Mandeln, die Flo, die Bureau, die Cassé und die Avola.
Doch nicht nur Licht, Geruch, Töne und der unterschiedliche Biss der Mandeln bestimmten die Jugenderinnerungen. Auch die Familienreligion spielte eine Rolle, die Mio gleich im ersten Satz seiner Autobiografie betont.
Ich bin Franzose aus der Provence, mit jüdischem Glauben. Die Niederlassungen der Juden im Süden Frankreichs gehen weit ins Altertum zurück. Wie die meisten ihrer Glaubensgenossen führten sie den Namen von Städten. Lunel, Monteux, Millau. Die Eltern meiner Mutter stammten von sephardischen Juden aus Modena ab. Sie selbst war als Kind ein Jahr in der Türkei gewesen und hatte endlose Geschichten, die sie mir zu erzählen pflegte, als ich klein war. Nicht der Tau und nicht der Regen, meine Tränen sind's, die euch bewässern, o Berge von Sion. Nicht das Feuer und nicht die Sonne, unser Blut ist's, das dich erröten lässt, o Himmel von Sion.
Mio war stolz auf seine jüdische Herkunft und hat sich immer als religiös bezeichnet. 1916 vertonte er in seinen Poèmes Juifs anonyme jüdische Gedichte, wie den Gesang von Zion. Aus seiner Feder stammten liturgische Stücke für die Synagoge und die Oper David, ein Auftragswerk des jungen Staates Israel. Der Holocaust erschütterte den Immigranten im Innersten und hat auch seinen Hass auf Richard Wagner geprägt.
Wagner ist eine Art Hitler, der sich übrigens, wie bekannt, auf Wagnersches Gedankengut stützte.
Das jüdische Traditionsbewusstsein hinderte Mio nicht, sich einem katholisch fundierten Autor wie Paul Claudel anzunähern. Schon vor dem Ersten Weltkrieg begann Mio die Vertonung der Orestie von Aischylos, die Claudel übertragen hatte. Ende 1916 machte der Dichter dem Komponisten ein Angebot, das sein Leben und seine Musik veränderte. Mitten im Krieg sollte Mio den Dichter und Diplomaten als Botschaftsattaché nach Brasilien begleiten. Mio willigte ein. Am 1. Februar 1917 erreichte man Rio de Janeiro.
Mein erster Kontakt mit brasilianischer Volkskunst kam sehr plötzlich. Mitten im Karneval traf ich in Rio ein und sofort wurde ich von der ausgelassenen Tollheit mitgerissen, die die ganze Stadt gefangen hält.
Zusammen mit der Volksmusik der Provence und dem Jazz bildeten die brasilianischen Rhythmen fortan ein Markenzeichen von Millaus Musik. Und was dem Hörer exotisch erscheint, war für Mio nur die Fortsetzung mediterraner Kultur über den Atlantik hinweg.
Ich benutze gern das Bonmot, dass die Provence in Konstantinopel beginnt und in Rio de Janeiro endet, mit Aix-en-Provence als Hauptstadt.
In diesem mediterranen Kosmos gediehen noch ganz andere Pflanzen der musikalischen Moderne. Zwar verstand sich Millot bestens mit Arnold Schönberg, von seiner Zwölftonmethode aber wollte er nichts wissen. Stattdessen experimentierte er mit einem harmonischen System, in dem er mehrere Tonarten überlagerte. Er nannte es Polytonalität.
C'est au début de cette période que je commençais à étudier toutes les possibilités de la polytonalité. Tout d'abord, je commençais par essayer.
Millot hat die Technik der Polytonalität in einem Vortrag über die Orestie, sein erstes Opernprojekt mit Claudel, erläutert. Aber der musikalische Tüftler schichtete nicht nur Tonarten und Rhythmen übereinander, sondern auch ganze Werke. 1949 vollendete er sein 14. und 15. Streichquartett. Das Besondere, die beiden Werke können einzeln aufgeführt werden, aber auch gleichzeitig als Oktett, 4+4=8. Hier der lyrische Beginn des 14. Quartetts. Und jetzt der kapriziöse Anfang des 15. Streichquartetts. Zuletzt die Überlagerung beider Quartette zum Oktett. Ein völlig neues Werk, ein Wunder tönender Kombinatorik. Mit Experimenten solcher Art stürzte sich Millot in das Pariser Musikleben der 20er Jahre und war Mitglied der legendären Gruppe der Sechs, die sich um Jean Cocteau und Erik Satie geschart hatte. Mit Paul Claudel realisierte er 1930 an der Berliner Staatsoper Christoph Colomb, ein multimediales Musiktheater auf der Höhe der Zeit mit Filmeinblendungen und Projektionen, das 1998 noch einmal am gleichen Ort von Peter Greenaway mit moderner Computertechnik realisiert wurde. Millot arbeitete überall, in lärmenden Cafés, in der Eisenbahn, auf dem Überseedampfer. Er reiste um die ganze Welt, nach Nord- und Südamerika, in die Sowjetunion, nach Ägypten.
Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass ein Künstler nicht nur als Tourist reisen sollte, er muss seine eigene Lebensweise aufgeben und ganz in das Leben anderer Völker eintauchen. Er muss, im wahrsten Sinne des Wortes, auswandern können.
Millots längster Auslandsaufenthalt war allerdings unfreiwillig. Die Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen zwang ihn 1940 zur Flucht in die USA. Die Bitte um Frieden, die er nach einem Text von Papst Johannes dem 23. vertonte, häufte sich in den Jahren des Krieges. Noch während der Flucht erhielt Millot das Angebot, die Lehrstelle in Oakland zu übernehmen, wo Dave Brubeck und Steve Reich seine Schüler wurden. Obwohl er nach dem Krieg nach Paris zurückkehrte und eine weitere Professur am Conservatoire bekleidete, wurde Amerika zur zweiten Heimat. Der Unterricht für junge Leute und das Reisen zwischen den Kontinenten blieb sein Lebenselixier, als er am 22. Juni 1974 mit 81 Jahren in Genf starb, hinterließ er ein gigantisches Oeuvre.
6 kleine und 12 große Sinfonien.
Mehr als 20 Solokonzerte.
18 Streichquartette.
18 Opern.
16 Ballette.
Summa summarum
443 Werke mit Opusnummern. Keines blieb unvollendet.
So schuf sich Millot seinen eigenen tönenden Kosmos, der sich letztlich selbst genügte, auch auf der einsamen Insel.
Auf die einsame Insel würde ich nur Notenpapier mitnehmen. Und das einzige Werk, das ich retten würde, wäre immer dasjenige, an dem ich gerade arbeite.
Im Zeitzeichen erinnerte Michael Struck-Schlohn an Darius Milhaud, der am 22. Juni 1974 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über das Internationale Olympische Komitee.
NDR Info. wissen, was die Welt bewegt.